Hast du schon einmal eine Geschichte aus der Bibel gehört oder gelesen und dir dabei gedacht, das ist wirklich beeindruckend, was da geschehen ist? Oh, die Bibel, sie berichtet von Ereignissen, wo Gott in ganz großer Kraft in das Leben von Menschen hineingewirkt hat. Wo er Veränderungen geschenkt hat, wo er Dinge gelenkt hat und geleitet hat, wo man staunt und denkt, wow, was ist das für eine großartiges Wirken von Gott? Und dich dabei gefragt, wie wäre es wohl, wenn ich dabei gewesen wäre? Wie wäre es wohl, wenn ich in einer Situation wäre, wo ich sehe und wo ich erleben kann, wie Gott so mächtig in der Geschichte wirkt? Wie würde ich wohl fühlen? Was würde ich tun, wenn Gott mich in eine Situation stellen würde, wie ich sie lese, in den Zeiten der Richter, bei all diesen Kriegen oder in Zeiten der Könige Israels? Kannst du dir vorstellen, mit dem Propheten Jeremia zu leiden in der Stadt Jerusalem, über all die Gottlosigkeit und über all die Zerstörung, die kommt? Und da kannst du dir vorstellen, mit den Propheten Daniel oder Hesekiel nach Babylon in die Gefangenschaft verschleppt zu werden? Kannst du dir vorstellen, mit Esra oder Nehemia zurückzukehren in eine alte Heimat und etwas neu aufzubauen? Was würdest du machen in solch einer Situation, in diesen unterschiedlichen Stationen des Handelns Gottes mit seinem Volk? Wo so sichtbar, wo so klar war, wie Gott hier eingreift, mal zum Gericht und mal zum Heil und zum Segen. Wie würdest du dich verhalten, wenn du wirklich ein Zeuge wärst, dieses Wirken Gottes? Paulus schreibt in Römer 15, alles, was früher geschehen ist und was aufgeschrieben ist, das ist zu unserer Belehrung aufgeschrieben. Damit wir durch das Ausharren, durch diese Geduld und die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. All das, was wir lesen, es soll einen Nutzen haben für uns. Letzten Sonntag haben wir uns die Predigt von Jesus in Nazareth angesehen, wie wir sie in Lukas 4 berichtet sehen. Eine Predigt für ein neues Jahr, ein Gnadenjahr, ein angenehmes Jahr des Herrn, verkündet Jesus in der Synagoge in Nazareth. Und der Predigtabschnitt, den Jesus verwendet hat, der Predigttext, den er gelesen hat, er kam aus Jesaja 61. Und er hat seine Zuhörer tatsächlich ganz mit hineingenommen in diese alte Weissagung des Propheten Jesaja, als er sagte: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Heute. Viele Christen sind sich der Fülle nicht bewusst oder berauben sich manchmal auch selbst durch eine fragwürdige Auslegungsmethode eines Trostes und einer Ermutigung, die Gott seinen Kindern geschenkt hat durch seine Schrift. Und sie denken, das gilt mir alles nicht. Das ist nicht für mich geschrieben. Ich darf das nicht auf mich beziehen. Dabei sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 1, Vers 20, so viele Verheißungen Gottes auch gibt. In ihm, in Jesus, ist das Ja und deshalb ist durch ihn auch das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Was er damit sagt ist, alle Verheißungen aus dem Wort Gottes, all diese Segensverheißungen, all diese Trostbotschaften, sie finden letztendlich in Jesus ihre Bestätigung, das Ja, und auch ihre letztendliche Erfüllung, das Amen. und zwar Gott zur Ehre durch uns. Bedeutet das nicht, dass alle Verheißungen auch uns Christen, die wir ja zu Jesus gehören, in irgendeiner Weise angehen? Dass sie in irgendeinem Bezug zu uns stehen, wenn wir doch an Jesus glauben? Oh ja, dessen bin ich mir gewiss. Und darum wollen wir uns heute diesen Abschnitt einmal näher anschauen aus dem Propheten Jesaja. Denn Jesaja, er gebraucht wunderbare Bilder und Vergleiche, um die Menschen zu seiner Zeit zu trösten und zu erfreuen. Aber auch uns heute. Ja, es ist zu unserer Ermutigung und zu unserem Trost und zu unserer Auferbauung geschrieben worden. Denn was wir hier lesen, Jesus sagte, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und ich bin der Überzeugung, dass es heute, auch 2000 Jahre später, ganz genauso gilt. Lest doch mit mir aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 61, und wir lesen die ersten 6 Verse. Jesaja, Kapitel 61, die Verse 1 bis 6. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Erstens, der Gesalbte befreit sein Volk. Das Kapitel beginnt mit einer mächtigen Einführung, mit einer mächtigen Vorstellung, einer Selbstvorstellung. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Hier tritt jemand auf, der in besonderer Weise von Gott befähigt und beauftragt wurde. Der Geist Gottes erfüllt diesen Mann. Er spricht von einem gottgegebenen Amt und einer göttlichen Sendung. Und was ist das für eine Sendung? Es ist der Auftrag der Befreiung. Die Kerker sollen geöffnet werden, die Gefangenen kommen frei. Es gibt eine frohe Botschaft für solche, die elend und arm sind. Als Jesaja diese Zeilen schrieb, 700 Jahre vor Christus, da war bereits ein Gericht Gottes über Israel und über Juda beschlossen. Gott hat bereits ein Gericht über sein Volk beschlossen gehabt. Und es dauerte keine 150 Jahre, da wurde Jerusalem von den Babyloniern zerstört. Der Tempel wurde niedergebrannt. Die Oberschicht wurde gefangen genommen und nach Babylon verschleppt. Alle, die irgendwie weise waren, die irgendwie eine höhere Erziehung hatten, die reich waren, die wurden verschleppt. Alle mit einem höheren Amt. Und viele auch aus der Mittelschicht. Bis Gott einen König erweckte, einen Perser, der sowohl die Babylonier besiegte, als dann auch die Juden freiließ. Kyros ist sein Name. Und in Jesaja 45 wird Kyros schon namentlich angekündigt, als ein König, den Gott salbt, um Jerusalem wieder aufzubauen. Also es ist eine beeindruckende Geschichte hier in dem Prophetenbuch Jesaja. Gott lässt ihn schon den Namen nennen von dem König, der die Juden wieder zurückkommen lässt. Weit vorher. Ja, tatsächlich. Jesaja erkündigt eine Gefangenschaft an und erkündigt die Befreiung dieser Gefangenschaft an. Und tatsächlich, es war eine große Freude, als Kyros, dieser Perserkönig, ein Edikt, eine Botschaft im ganzen Reich verbreitete: Alle Juden, sie dürfen zurückkehren in ihr Land. Die Verschleppten, sie hörten eine frohe Botschaft. Der Kerker ist geöffnet. Die Gefangenen sind frei. Sie müssen nicht mehr in Babylon bleiben. Und ja, es war Gott selbst, der dies wirkte. Als Jesaja das aufgeschrieben hat, da waren die Großeltern von Kyros noch nicht einmal geboren. Und Jesaja, er nennt durch den Geist Gottes, sagt schon voraus, sogar den Namen Kyros, der dann die Befreiung ausrufen wird. Und hier sehen wir, Gott wirkt. Es ist Gott, der diese Geschichte lenkt. Sogar solche großen Herrscher wie die Könige von Babylon und von den Persern, er lenkt sie. Er kann in die Geschichte hineinwirken. Er kann alles so führen nach seinem guten Ratschluss. Und Gott hat es durch seinen Propheten schon vorher vorausgesagt. Eine beeindruckende Geschichte. Doch wie gesagt, letzten Sonntag haben wir in Lukas 4 gelesen, wie Jesus genau diese Weissagung über 500 Jahre nach Kyros liest. Er schlägt es auf und er sagt: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Wir sehen also deutlich, dass Jesus diese königliche Ausrufung letztendlich erfüllt sah, nicht in Kyros, nicht da, wo die Juden, nachdem sie in Babylon gefangen genommen wurden, wieder zurückkehren durften und wieder etwas aufbauen konnten in ihrem eigenen Land. Auch nicht in Serubbabel und in den jüdischen Statthaltern Esra und Nehemia. Nein, was die Juden bei der Rückkehr aus dem Exil erlebten, das war wie eine Art Schattenbild, wie eine Art kleine Vorschau, ein Vorgeschmack auf die wahre Erfüllung. Auf ein größeres Wirken, auf eine größere Befreiung, die Gott wirkt. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt, sagt Jesus. Hier tritt der wahre König auf. Der Prophet Jesaja, er schreibt immer wieder in seinem ganzen Buch von einem Mann, den nennt er oft Knecht des Herrn. Ihn zeichnet eine besondere Geistesfülle aus. Er ist so ausgerüstet mit dem Geist Gottes. Immer wieder schreibt Jesaja, dieser Mann, er ist ein Mann des Geistes Gottes. Und hier tritt nun dieser Mann des Geistes auf, doch nicht mehr als ein Knecht, als einer, der sich hingibt zum Dienst, sondern hier tritt er auf in einer königlichen Würde, in einer Größe, in einem hohen Amt, voller Würde und Kraft. Er ist der Gesalbte. Der Gesalbte. Ihr wisst, das hebräische Wort für Gesalbter ist Meschiach, Messias. Und auf Griechisch übersetzt heißt es Christos. Könige und Priester und Propheten, sie wurden gesalbt in Israel, im Alten Bund. Und das war ein Zeichen, jeder König und jeder Priester und jeder Prophet, er war beauftragt von Gott. Er sollte sein Amt ausführen vor Gott. Hier ging es nicht nur um politische Dinge oder um soziale Kritik, um Gesellschaftskritik. Hier geht es um die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen und diese Ämter, sie waren ein besonderes Amt, was auch eine Verantwortung vor Gott beinhaltete. Und dieses Zeichen dafür war das Öl, das ausgegossen wurde über das Haupt. Und es sollte versinnbildlichen, um dieses Amt auszufüllen, braucht jeder König und jeder Prophet und jeder Priester, er braucht die Kraft des Geistes Gottes. Er braucht die Weisheit und die Erkenntnis des Geistes Gottes, um das auszuführen, was Gott hier beauftragt hat. Dieses Öl der Salbung, es war ein Zeichen für die Geisteskraft, die nötig war. Und hier kommt nun jemand, weit größer als Kyros, König der Perser. Hier tritt einer auf, der wirklich erfüllt ist mit dem Geist Gottes. Der nicht nur tut, was Gott verordnet hat, sondern er in völliger Eintracht und Einheit und Verbundenheit mit Gott wirkt. Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Weit größer und mächtiger als die Befreiung aus dem babylonischen Exil ist die Befreiung, die erst durch Jesus erfüllt wird. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Die Evangelien, sie betonen wieder und wieder alles, was Jesus tat, als er auftrat. Alles, was er tat, war in Geistesfülle und Geisteskraft. Wenn man mal liest die ersten Kapitel aus dem Lukas-Evangelium, er betont es immer wieder, dass Jesus gefüllt war, erfüllt war von dem Geist Gottes. Und alles, was er tat und was er sagte, es war erfüllt von Geisteskraft und Geistesweisheit. Der Geist Gottes war in nie gekannter Deutlichkeit und Fülle im Leben Jesu erfahrbar. Oh, hier kam alles zusammen. Hier ist der König, der Priester und der Prophet in der völligen Geistesfülle. Aber inwiefern befreit denn Jesus? Wisst ihr, was Exil bedeutet? Exil bedeutet Verbannung. Also ein Ort in der Fremde, in die jemand verstoßen wird. Er darf nicht mehr zurückkommen in seine Heimat. Er wird verbannt an einen anderen Ort. Er muss hinausgehen, er wird verstoßen. So wie die Israeliten nach Assur oder nach Babylon. Sie wurden verbannt, sie wurden verschleppt. Und das war ein sehr großer Einschnitt in die Geschichte Israels. Bis dahin konnte sich kein einzelner Jude vorstellen, dass Gott es zulassen könnte, dass die Feinde gegen sie siegen und sie tatsächlich verschleppt werden. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Dass Gott das zulassen könnte, dass Gott so richten würde. Doch die Schreiber und die Propheten des Alten Testaments, sie versäumen nicht ganz deutlich zu erklären, was denn der wahre Grund und die wahre Not des Exils war. Ich will euch mal einen kurzen Abschnitt aus 2. Könige Kapitel 17 lesen, und zwar ab Vers 18. 2. Könige Kapitel 17 ab Vers 18, da heißt es, da wurde der Herr sehr zornig über Israel, und schaffte sie fort von seinem Angesicht. Nichts blieb übrig als allein der Stamm Juda, aber auch Juda beachtete nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern sie lebten in den Ordnungen Israels, die sie selber eingeführt hatten. Da verwarf der Herr die ganze Nachkommenschaft Israels und er demütigte sie und gab sie in die Hand von Plünderern, bis er sie von seinem Angesicht verstoßen hatte. Könnt ihr euch vorstellen, es muss schrecklich gewesen sein, sein Haus, sein Land, sein Feld zu verlassen. All das, was einem vertraut ist, all das, was einem lieb ist. Und dann in ein fremdes Land zu kommen, wo man niemanden kennt. In ein Land mit einer fremden Sprache, in ein Land, wo man nicht hingehen wollte, aber wo man verschleppt wird, verstoßen wird, verbannt wird und ich darf nicht wieder zurückkehren. So erging es vielen Menschen damals, als die Juden nach Babylon verschleppt wurden. Aber das Schlimmste daran, was viel zu viele Juden überhaupt nicht begriffen haben, die äußere Verbannung von Jerusalem, die Verbannung von dem Tempel, war nur die Konsequenz einer geistlichen Verbannung. Einer Verbannung, die viel schlimmer war. Durch ihre Sünde hat Gott sie von seinem Angesicht, von seiner Güte, von seiner Gegenwart, von seiner Fürsorge verstoßen. Und diese Wurzeln dieser Verbannung, sie gehen noch viel weiter zurück. Sie reichen bis hinein in den Garten Eden, bis hinein in das Paradies. Adam und Eva, die ersten Menschen, was haben sie getan? Das Gebot Gottes übertreten. Und was war die Konsequenz? Gott hat sie aus dem Paradies verstoßen. Sie mussten hinausgehen und sie durften nicht zurückkehren in die lebendige Gegenwart Gottes. Und seht ihr, hier ist eine geistliche Komponente dahinter. Das, was Israel äußerlich erlebte, es war vor allem ein Zeichen für etwas, was noch viel schlimmer war. Eine Verbannung von dem Angesicht Gottes. Ja, das Leben jenseits von Eden, jenseits des Paradieses, ist ein Leben in Verbannung, außerhalb unserer eigentlichen Heimat. Das Leben außerhalb des Paradieses ist Exil. Aber Gott hat einen Mann befähigt und beauftragt, gesandt vom höchsten Ort, ja vom Himmel selbst, ausgerüstet mit höchster Gotteskraft und Würde. Gesandt mit diesem Auftrag, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn, und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden. Jesus, der Messias, der Christus, der Gesalbte, der Beauftragte von Gott, der Gesandte von Gott. Er führt aus dem schlimmsten Exil der Gottesferne zurück in die gütige und segnende Gegenwart Gottes. Nun, das ist eine frohe Botschaft. Das ist eine bessere Botschaft als das Edikt von Kyros. Das ist eine frohe Botschaft für solche, die ihr Elend fühlen. Für solche, die erkennen, was das eigentliche Exil bedeutet. Gott, er drohte seinem Volk immer wieder mit schrecklichen Konsequenzen. Wenn wir im Alten Testament lesen, ist es voll von Segensverheißungen, aber auch voll von Fluchankündigungen. Und da lesen wir, dass Gott dem Volk droht, den Menschen droht, wenn ihr meine Gebote übertretet, oh, dann wird Krankheit und Katastrophen und Niederlagen und der Tod über euch kommen. Doch all diese Dinge, sie sollen dazu dienen, dass der Mensch erkennt, alles Elend dieses Lebens geht zurück auf das geistliche Elend. Die elende Sünde. Diese Sturheit, diese Torheit von uns Menschen, die wir meinen, wir könnten unser Leben selbst zum Guten führen, ohne Gott, ohne auf sein Wort zu hören, ohne seine Gebote zu befolgen. Aber mit Jesus bricht eine Heilszeit an. Ein Weg zurück in eine Heimat, die sich kein Mensch mehr vorstellen konnte. Indem er zunächst aus dem geistlichen Exil befreit. Er führt zurück in Gemeinschaft mit Gott. Er führt nicht nur zurück irgendwie in ein bekanntes Land, er führt zurück in die Gemeinschaft mit Gott das, was unsere Seele braucht. Und dann verspricht er am letzten Tag, dass er auch alles erneuern wird, die ganze Welt. Aber darum geht es hier in erster Linie. Auch in Jesaja 61 geht es in erster Linie um eine geistliche Rückführung aus einem geistlichen Exil. Und dafür gebraucht Jesaja aber die Bilder und die Vergleiche und diese wunderbaren Verheißungen, die eingebettet sind in das, was wir uns vorstellen können, in das Natürliche, mit denen wir Freude und Trost und Glück und Segen verbinden. Das, was in der Rückkehr aus Babylon nur ein schwaches Abbild war, das wird durch Jesus in Kraft erfüllt. Hört einmal, die gebrochenen Herzen sind, werden verbunden. Kennst du das? Ein gebrochenes Herz? Wir haben schnell einen falschen Maßstab, aber die Bibel ist ziemlich klar darin. Schlimmer als leibliche Krankheiten oder Armut, Verlust von Geld oder der Arbeitsstelle, ist da, wo unser Herz gebrochen ist. Und das meint, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Dass nichts uns mehr trösten kann. Dass nichts uns mehr erfreuen kann. Dass alles so gelaufen ist, dass wir denken, es ist alles vergeblich. Es ist alles sinnlos geworden. Mein Herz ist zerbrochen. All das, was mein Leben ausmachte. All das, was ein Ziel war in meinem Leben, ist dahin. Mein Herz, all das, dieses Kontrollsystem meines Lebens, es ist wie in 1000 Teile zerbrochen. Und ich weiß nicht, wie das jemals wieder zusammenkommen soll. Kennst du sowas? Kennst du diesen Zustand, wo du das Gefühl hast, nichts kann meinem Leben mehr irgendeinen Sinn verleihen, nichts kann mein Leben irgendwie wieder zusammenbringen? Oh, es gibt Menschen, die würden ihren ganzen Reichtum geben, in einem Augenblick, wenn nur jemand ihr Herz wieder zusammenbinden kann. Wenn nur jemand ihrer Sinnlosigkeit wieder einen Zweck geben kann. Wenn sie nur geheilt werden könnten von dem Schmerz eines schlechten, schuldigen Gewissens. Wo sie wissen, eigentlich habe ich mein Lebensrecht vertan. Ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren. Oh, wenn doch nur jemand es wiederherstellen könnte. Wenn ihre Hoffnungslosigkeit und Trostlosigkeit, ihre Schuld und ihr innerer Schmerz verbunden werden könnte, den kein Geld und kein Luxus und kein Psychiater lindern kann. Doch Jesus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus, er kann Ruhe, einen Frieden, eine Einheit geben denen, die zerbrochenen Herzens waren. Er befreit aus der Trübsal der Hoffnungslosigkeit, der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott, weil er wieder zurückführt zu Gott, dem Sinn unseres Lebens. Die Gefangenen werden freigelassen. Schlimmer als jedes Gefängnis, als jede Justizvollzugsanstalt ist eine geistliche Gefangenschaft, von der die Bibel berichtet. Der Mensch ist gefangen durch die Sünde. Er kommt aus eigener Kraft nicht von ihr los und von ihrem Fluch. Diesem Fluch der Sünde und der Hölle. Der Mensch ist gefangen unter der Sünde. Und dieses Gefängnis, wisst ihr, aus diesem Gefängnis ist noch nie ein Insasse ausgebrochen. Das Gefängnis der Sünde hat eine Ausbrecherquote von 0,0. Ja, es gibt diese berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz in Amerika, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Und sie galt immer als das absolut ausbruchssichere Gefängnis. Aber tatsächlich weiß man bei gut einem Dutzend von Menschen nicht, wo sie abgeblieben sind. Ob sie es geschafft haben zu fliehen oder ob sie vielleicht doch irgendwo ertrunken sind. Vielleicht sind einige tatsächlich geflohen. Aus dem Gefängnis der Sünde ist noch nicht ein einziger Mensch herausgekommen. Vielleicht denkst du, ja, ich habe aber auch gute Dinge getan in meinem Leben. Du wirst es niemals schaffen, aus deiner Schuld herauszukommen. Die Bibel sagt, das Wort Gottes sagt, wir sind gefangen in der Sünde. Und selbst da, wo wir uns für gut halten, ist unser Leben noch so schmutzig und unrein und sündig und schuldig vor Gott. Aber hier tritt ein Jesus auf. In einer königlichen Autorität, in einer Autorität größer als die von Kyros, dem König der Perser. Und er hilft nicht zum Ausbruch. Nein, er ruft Gefangenen zu sich und er erklärt sie für frei. Völlig legal. Er hat die Autorität, er ist von Gott gesandt, erfüllt mit dem Geist Gottes, um Menschen aus dem Gefängnis herauszuholen. Deine Schuld ist dir genommen. Ja, du bist schuldig, aber deine Schuld ist getilgt. Sie ist bezahlt. Geh aus. Du bist frei. Deine Strafe ist abgetan. Die Sünde, sie herrscht nicht mehr über dich. Sie kann dich nicht mehr gefangen nehmen. Den Gebundenen wird der Kerker geöffnet. Hast du das erlebt? Dass Jesus dich herausruft aus der Schuld. Den Gebundenen wird der Kerker geöffnet. Das Wort für öffnen wird normalerweise nur für Augen und Ohren benutzt im Alten Testament, die geöffnet werden. Und darum übersetzt die Septuaginta und auch im Lukas-Evangelium, in Lukas 4, das im Griechischen mit den Blinden, dass sie wieder sehen. Das Problem ist nämlich nicht nur die Gefangenschaft unter der Sünde. Die Menschen sind auch blind für ihre eigene Gebundenheit. Sie verstehen überhaupt nicht, wie schlimm ihr Exil ist und ihr geistlicher Zustand. Sie fühlen sich frei. Kennt ihr dieses Phänomen, wenn ein Drogensüchtiger sagt, oh, ich bin frei zu machen, was ich will. Ich will halt gerne Heroin nehmen. Und darum nehme ich meine Drogen. Und jeder, der außen steht, sagt, das ist nicht Freiheit. Das, was du machst, ist selbstzerstörerisch. Du bist kontrolliert von einer Sucht. Du bist nicht mehr du selbst. Du tust etwas, was schlecht für dich ist, was dich umbringen wird. Das ist nichts von Freiheit. Dein Wille ist gebunden durch diese schreckliche Droge. So ist es mit der Sünde. Aber Christus, er öffnet den Kerker der Sünde durch sein Wort. Er öffnet die Augen von uns Blinden, dass wir verstehen, wie wir eigentlich leben sollten. Dass wir verstehen, wie schrecklich die Sünde ist. Dass es nicht etwas Kleines ist, was man sagt, ich versuche das irgendwie mal aufzuwiegen mit noch ein paar guten Taten, dann werde ich schon irgendwie durchkommen. Dass diese Sünde wirklich eine Gebundenheit ist, aus der wir nicht selbst herauskommen. Wenn nicht jemand kommt, der Autorität hat, uns freizulassen. Der den Schlüssel hat für den Kerker. Der uns herausholen kann aus dieser Gefangenschaft. Oh Jesus, eröffnet die Augen der Erkenntnis. Wie so ein Gefangener, der viele Jahre kein Tageslicht mehr gesehen hat. Und er fängt an zu blinzeln und plötzlich sieht er, wow, die Welt ist so viel größer, als ich in Erinnerung hatte. Das Licht ist so viel klarer, als ich es mir gemerkt hatte. Jesus, er eröffnet die Erkenntnis, dass wir verstehen die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über uns Menschen. Und über unser Leben. Er gibt diese frohe Botschaft. Du kannst frei sein, wenn du an mich glaubst. Ich habe mich kreuzigen lassen. Ich habe mein Leben in den Tod gegeben, um für deine Sünden zu bezahlen. Glaube an mich und du bist frei. Als Herrscher ruft Jesus dieses Gnadenjahr aus. Eine Zeit der Befreiung, eine Zeit des Friedens, eine Zeit der Wiederherstellung der Beziehung mit Gott. Und er ruft es nicht nur aus, er bricht es an durch sein Leben und Sterben auf dieser Erde. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Jesu Dienst, Jesu Leben und Sterben war der Anbruch des Reiches Gottes. Da, wo Menschen wieder geführt werden, hineingeführt werden in die Gegenwart Gottes. Das Gnadenjahr beginnt. Eine Zeit der Annahme, des Wohlgefallens. Nicht nur die Gunst von irgendeinem weltlichen König, sondern die Annahme Gottes durch Jesus Christus. Der Gesalbte, er befreit sein Volk. Das Volk Gottes, er führt es heraus aus Sünde, aus Elend, aus Blindheit, damit es wieder Gott begegnen kann. Und ein zweites, der Gesalbte erneuert sein Volk. Jesus, der Christus, der Gesalbte, er führt sein Volk nicht nur heraus aus dem Exil, aus dieser Gottesferne, aus dieser Sündenherrschaft, er führt es auch hinein in ein neues Leben, in ein neues Reich, in einen neuen Stand. Was weissagt denn Jesaja über diesen Tag Christi, über dieses Gnadenjahr, über diese Zeit, die anbricht durch diesen Gesalbten, durch diesen Christus? Er ist gesandt, den Trauernden Zions Frieden zu verkünden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Wisst ihr, die Babylonier, die brachten die Oberschicht aus Israel ins Exil. Ja, so die absoluten Fachleute, die Adligen, die Reichen, die Angesehenen. Und dort in der Gefangenschaft wurden sie zu Elenden, zu Armen, zu Sklaven, zu Niedrigen. Jesus macht es umgekehrt. Er kehrt alles um. Er überkreuzt. Er beruft sein Volk aus dem Untersten, aus dem Niedrigsten, Elende, Verzagte, Gefangene, Blinde, all jene, die keine Kraft, kein Ansehen, keinen Nutzen haben, die befreit er in seiner Geisteskraft und diese erhöht er zur Ehre Gottes. Oh, er macht aus den Niedrigsten, macht er etwas Hohes. Es herrscht eine Trauer Zions, eine Traurigkeit über den Zustand des Volkes Gottes. Wegen all dieser Unvollkommenheit, wegen all der Sündhaftigkeit. Aber Jesus, er verkündet den Trauernden um Zion, um das Reich Gottes Frieden. Warum? Weil er sein geistliches Zion wieder aufrichtet. Reiner, heiliger, schöner als das irdische Jerusalem je war. Er verkündet sein Shalom, einen umgreifenden Frieden des Wohlgefallens. Oh, die trauern, die fühlen den Elend des Zustandes der Gottesferne, sie sollen Frieden erfahren, Frieden mit Gott, Frieden in der Begegnung mit Gott. Und die Menschen, die voller Trauer und Schmach waren, die werden würdevoll erhoben. Früher, um zu zeigen, dass man wirklich sehr betrübt ist, sehr erschüttert ist, dass man völlig am Boden ist. Man hat Asche auf sein Haupt gestreut. Das war dieses Zeichen von großer Trauer und auch von Reue, von Schuld. Die Menschen, sie zeigen, wir, Wir stehen beschmutzt und dreckig da. All unsere Freude ist gewichen. Asche auf unser Haupt. Doch hier gibt es eine herrliche Umkehrung. Christus gibt einen Kopfschmuck, einen Turban anstatt der Asche auf das Haupt. Ihr wisst ja, Kleidung ist nicht nur Modegeschmack, sondern oftmals will man damit auch etwas ausdrücken. Ja, viele drücken etwas aus durch ihre Kleidung. Ja, viele Eltern fragen sich, was wollen die Kinder denn durch ihre Kleidung ausdrücken überhaupt? Aber irgendwie will man eine Zugehörigkeit ausdrücken oder irgendwie definieren, wer ich bin. Wir haben heute viele Freiheiten in der Auswahl, was unsere Kleidung angeht. Aber es gibt Kleidung, die darf nicht jeder tragen, wisst ihr das? Im deutschen Strafgesetzbuch heißt es zum Beispiel, wer unbefugt inländische oder ausländische Uniformen, Amtskleidungen oder Abzeichen trägt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Also ich dürfte mir nicht eine echte Polizeiuniform anziehen und durch die Straßen gehen. Dafür kann ich bestraft werden, dafür kann ich ins Gefängnis kommen. Doch hier kommt Christus, der Gesalbte, und schaut, er gibt seinem Volk eine neue Kleidung. Eine Kleidung, die einen hohen Stand, eine Ehre, einen Ruhm, eine Gerechtigkeit ausdrückt. Einen Turban, so wie es nur Leute tragen durften, die eine besondere Stellung hatten, die eine hohe Position hatten, die geehrt waren im Volk. Das war nicht nur irgendwie ein Kopftuch oder eine Baseballkappe, nein, einen prachtvollen Turban, um auszudrücken, oh, diese Person, sie genießt die Anerkennung und die Freundschaft des Königs. Freudenöl statt Trauer. Hier gibt es etwas von dieser Salbung des Geistes auch auf das Haupt des Volkes. Jesus ergibt, er schenkt den Heiligen Geist all jenen, die er befreit. Dass sie gewiss sein dürfen, ich bin in Frieden mit Gott. Oh Gott, er hat Gemeinschaft mit mir, er hat mir seinen Geist gegeben, dass ich zu ihm sprechen kann, dass ich etwas erkennen kann, dass ich Hoffnung haben kann und dass ich befähigt werde, auch so zu leben, wie Gott es will, dass er mich führt und gebraucht und nutzen kann, dass er mir die Kraft gibt. Und statt eines verzagten Geistes werden die Befreiten mit Ruhmesgewändern bekleidet. Übrigens, diese Gegenüberstellungen, sie zeigen sehr deutlich auf, dass auch Jesaja sich durchaus bewusst war, dass es hier eine geistliche Komponente hat. Es gibt manche Ausleger, die denken, oh, Jesaja dachte bestimmt nur an die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Er spricht hier von einem Ruhmesgewand anstatt eines verzagten Geistes. Er spricht nicht einem Ruhmesgewand anstatt von Lumpen oder von einer Sträflingskleidung. Er spricht von einem Ruhmesgewand anstatt eines verzagten Geistes. Hier ist etwas. Hier geht es nicht um Stoffkleidung. Hier geht es um ein Seelengewand. Hier geht es darum, dass ich mich rühmen kann in der Gegenwart Gottes, dass ich geehrt werden kann. Nicht aufgrund meiner eigenen Leistung. Nicht, dass ich sagen kann, schau Gott, was ich alles getan habe. Nein. Im Neuen Testament heißt es immer, kein Mensch kann sich rühmen vor Gott. Oh, wir können uns nicht unserer eigenen Kraft, unserer Werke oder irgendetwas rühmen. Ja, wer vor Gott steht, kann ich eine einzige Sache nennen, wo er sagen kann, hier, ich habe etwas verdient. Ich habe Ruhm verdient. Aber die Bibel sagt, wir dürfen in einem Ruhmesgewand auftreten, weil es nicht das Gewand ist, das wir selber gemacht haben, sondern das uns angelegt wird. Der Ruhm, dass wir zu Christus gehören dürfen. Der Ruhm einer lebendigen Hoffnung, dass wir von Gott geehrt werden aufgrund dessen, was Christus getan hat. dass Christus uns befreit hat. Und diese Gnade, sie umgibt uns wie ein Ruhmesgewand. Wir gehören zu dem König. Und wir werden mit Christus geehrt, obwohl wir es nicht verdienen. Und bei all deiner Verzagtheit, bei all der Erkenntnis, dass du unfähig bist, dass du untüchtig bist, dass du dir nichts verdient hast, da kommt nun Christus, der Gesalbte, und er legt ein neues Gewand um dich, um deine Seele, ein Ruhmesgewand. Gott wird dich segnen und ehren, wenn du an Christus glaubst. Und solche, die kraftlos, die unfähig, die gefangen, die blind waren, die sollen Terebinden genannt werden. Terebinden der Gerechtigkeit, gepflanzt von Gott. Standhafte und feste Bäume. Ich las vor kurzem, dass vor dem Ersten Weltkrieg, Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es ein Lied von den Soldaten, gerade als der Krieg anbrach. Und die deutschen Soldaten, sie sangen ein Lied und das ging wie folgt. Stark wie eine deutsche Eiche stehen von Feinden rings bedroht Hohenzollerns, Habsburgs Reiche fest zusammen in der Not. Dann haben sie den Krieg verloren. Und dann war das Lied auch nicht mehr so populär. Denn die deutschen Eichen, sie waren nicht so stark, wie sie dachten. Diese Soldaten, es waren keine deutschen Eichen. Aber Freunde, die Terebinden der Gerechtigkeit, die Gott pflanzt, die stehen und bleiben stehen. Denn sie wurden nicht gepflanzt durch menschlichen Eifer oder in menschlicher Kraft, sondern sie sind Pflanzungen Gottes. Kein Mensch und keine Macht kann sie herausreißen oder fällen. Da, wo Gott einen Menschen befreit aus der Sünde und umkleidet mit Gerechtigkeit, da macht er ihn standfest. Standfest im Glauben. Gott verherrlicht sich dadurch, dass er durch das Schwache nimmt und es zu Ehren auferbaut. Und so wird seine Macht noch viel größer und seine Ehre. Arme Sünder empfangen und tragen eine Gerechtigkeit, die unumstößlich ist, weil Gott sie gepflanzt hat. Alles Unkraut und alle Hecken menschlichen Ruhmes und eigenmächtiger Werke werden nicht bestehen. Aber das, was Gott pflanzt, ist stark wie so eine Terebinte, wie so eine Eiche. Solche, die trauernd, zerschlagen, ihr eigenes Elend erkannt haben, die macht Christus standfest im Glauben, gerecht durch Glauben. Und noch ein Bild sehen wir hier. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Als die Juden unter Serubabel und Esra und Nehemia diese Verwüstung Judas und Jerusalems sahen, da waren die sehr betroffen. Sie sahen, wie alles da niederlag. All diese ehemalige Herrlichkeit und Pracht, sie lag da nieder. Alles war niedergerissen, alles war verödet, entstellt, verkommen. Und es war eine große Aufgabe, wieder diese Stadt wieder aufzubauen. Und Gott hat dafür gesorgt, dass sie sogar Geld von den Persern bekamen, um diese Stadt wieder aufzubauen. Und dann begannen sie mit dem Tempel. Und es heißt so schön hier in Esra 5, Vers 2, da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Hier waren all diese gesalbten Ämter zusammen. Serubabel, dieser königliche Statthalter, Jeschua, der hohe Priester, und die Propheten sowie Haggai und Zacharia. Und in dieser Fülle werden die Trümmer wieder aufgebaut. Doch beim Bau des Tempels mussten diejenigen weinen, heißt es in Esra, die noch den ersten Tempel Salomos kannten. Warum? Der Tempel nach dem Exil war augenscheinlich viel weniger prächtig als der niedergerissen wurde. Doch was ist geistlich gemeint mit den Trümmerstätten, die wieder aufgerichtet werden? Wenn wir sagen, es ist hier eine geistliche Mission des Christus und es ist eine geistliche Befreiung aus dem Exil, was ist gemeint mit diesen Trümmerstätten, die wieder aufgebaut werden? Gilt uns das? Gilt uns das als Christen? Sind wir Christen? Sind wir als Gemeinde Bauleute der Städte, die seit Generationen verwüstet dalagen? Oh ja. Oh ja. Als Paulus und Barnabas das Evangelium von Jesus Christus, von der Vergebung, den Nationen verkünden, da kommt es in Jerusalem zu einem Streit. Ja, müssten die nicht erstmal alle Juden werden, bevor sie irgendwie gläubig werden können? Und zur Klärung kommt es dann zu dieser berühmten Versammlung in Apostelgeschichte 15. Und hier lesen wir eine interessante Sache ab Vers 12. Apostelgeschichte 15, ab Vers 12. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Die Apostel, sie haben erkannt, hier erfüllt sich durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, erfüllt sich, was die Propheten in diesen Bildern verkündet hatten. Trümmer werden wieder aufgerichtet. Alte, verfallene Ruinen werden wieder gebaut. Hier wird wieder etwas hergestellt, was lange verödet und verwüstet und unbewohnt dalag. Die Gemeinde Christi ist der Wiederaufbau dessen, was seit Generationen, ja seit vielen Generationen, seit Adam zertrümmert ist. Die Apostel, sie schreiben immer wieder von diesem geistlichen Haus, dem Tempel Gottes durch den Heiligen Geist, dieses Bauwerk, dessen Fundament und Eckstein Christus ist. Das finden wir in der Gemeinde. Ein geistliches Haus Gottes. Ein geistliches Haus, in dem Gott begegnet werden kann. Da, wo wir im Glauben zusammenkommen und uns verbinden als Gemeinde im Glauben an Christus. Das Bild Gottes, das seit Adam so verödet und verwüstet ist in uns Menschen durch die Sünde, kaum erkennbar, es wird wiederhergestellt. Wir werden erneuert. Durch wen? Durch Jesus Christus, der seine Gemeinde befähigt und gebraucht. Er gibt seinen Heiligen Geist als ein Freudenöl. Er stellt wieder her Liebe und Friede, Freude und Sanftmut, Heiligkeit und Gerechtigkeit, Reinheit und Gottesfurcht. All das, was die Sünde so verwüstet hat, es wird geistlich auferbaut in diesem Reich Christi durch seine Gemeinde. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und es gilt nicht nur den Juden, es gilt allen Nationen. Wir lesen sogar hier, dass Fremde und Ausländer dabei sein werden, dieses Land wieder zu bebauen. Und sie werden alle Priester genannt werden. Die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Zugang zu Gott, dem Vater. Menschen aus allen Nationen haben Teil an dieser geistlichen Erneuerung in Christus, an diesem geistlichen Zion. Dieser Text, er ist so reichhaltig und es gäbe noch so viel zu sagen. Wir werden, so der Herr will, auch in 2 Wochen die nächsten Verse noch betrachten. Doch dieses eine möchte ich heute betonen. Hast du erkannt, dass das, was hier geschrieben steht, sich heute vor deinen Augen erfüllt? Hast du erkannt, dass das, was hier geschrieben steht, nicht etwas ist, worauf du warten musst, was irgendwo noch in weiter Ferne steht oder was schon längst vergangen ist? Heute ist diese Schrift vor deinen Ohren erfüllt. Heute wirkt Gott dieses mächtige Wirken der geistlichen Befreiung und der geistlichen Auferbauung in der Gemeinde heute. Hast du das erkannt? Siehst du das? Und bist du tätig? Hat Gott dich befähigt, Trümmer wieder aufzurichten? Das geistliche Haus zu bauen? In diesem Reich Christi tätig zu sein? Heute ist das Jahr der Gnade. Es kommt der Tag der Rache, des Gerichts, wie Jesus es auch ankündigt. Doch heute ist das Jahr der Gnade. Siehst du die Trümmer der Hoffnungslosigkeit, der Verzagtheit, der Trauer, die Ruinen eines gescheiterten Lebens? Wenn du an Christus glaubst, dann weißt du, eine frohe Botschaft zu verkünden. Und wenn du an Christus glaubst, dann wirst du selbst erneuert und befähigt, um wieder aufzubauen, diejenigen, die noch in Finsternis sitzen. Aber auch die Geschwister, die betrübt sind, die sich schwach fühlen. Die Gemeinde, die äußerlich oftmals so wenig prachtvoll wirkt. Doch in all dieser äußeren Unscheinbarkeit ist die Gemeinde Christi die größte Mission Gottes. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Christus befreit sein Volk und er baut sein Reich bis in alle Ewigkeit. Und es ist bereits angebrochen. Erkennst du die Herrlichkeit und Pracht dieser Zeit? Dazu helfe uns Gott. Amen.